Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind, der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mit meinem heutigen Gast zuletzt im Hansa-Theater zusammengesessen in einer Garderobe, damals vor langer, langer Zeit, als Theatervorstellungen noch etwas völlig Normales waren und man für Karten an und nicht Abstand. Und es ist lange her und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt wieder mit ihm zusammen sein darf, nämlich mit dem Chef des Hansa und vor allem mit dem Chef des St. Pauli-Theaters, also mit Thomas Kullin. Thomas, schön, dass es geklappt hat.
Ja, hallo Lars, freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, ich muss eine Frage vorwegstellen, nämlich die Konkurrenz zwischen euch, dem St. Pauli-Theater und dem Schmidt-Theater, die ist ja legendär. Aber jetzt bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich erfahren, dass du bei Schmidt-Gründer Norbert Aus studiert hast. Das musst du mal erzählen.
Ja, das ist wohl wahr. Das war eine Hochschule für Wirtschaft und Politik. Da habe ich um meine bisherige nicht so ausgiebige Ausbildung etwas abzudaten, habe ich zusätzlich, als ich schon im Unternehmen meines Vaters war, im St. Pauli-Theater, gedacht, schadet nicht, noch eine kleine Berufsausbildung oder ein Studium dazu zu machen, falls wir uns mal in die Haare kriegen. Und habe mich bei der Hochschule für Wirtschaft und Politik beworben für den Studiengang Kultur- und Bildungsmanagement. Also Norbert, mein Nachbar, war zu der Zeit der Präses dieser Uni und ich hatte ihn aber nicht irgendwo im Unterricht. Also wir mussten uns damals nicht irgendwie miteinander auseinandersetzen.
Aber er hatte damals das Theater auch noch nicht gegründet, das Schmidt-Theater, ne?
Nee, das war weit davor.
Das ist lustig, aber das heißt, in Wahrheit habt ihr eigentlich ein ganz gutes Verhältnis.
Na, ich habe ich sehe die nicht als Konkurrenz. Also ich sehe die als, das ist auch eine andere Form von Theater, die beiden machen, sehr gut machen. Das ist wesentlich mehr Unterhaltung und vielleicht auch mal Trash, als Uli Waller und ich das hier machen im St. Pauli-Theater. Wir haben hier so einen Slogan, wie clever darf gute Unterhaltung auf St. Pauli sein? Und ich glaube, das beweisen wir auch.
Insgesamt weiß man über deinen Werdegang gar nicht so viel. Man findet auch gar nicht so viel. Kullin, die Konzertdirektion Kullin, ist natürlich ein totaler Begriff in Hamburg immer schon. Aber du musst mal erzählen, ein bisschen, wie dein Werdegang war. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, du wolltest eigentlich Schauspieler werden. Und da fragt man sich natürlich, mit den Möglichkeiten, die du hattest, warum bist du es nicht geworden?
Also zu der Schauspielerfrage, das hat was mit Schwellenangst zu tun oder auf der Bühne, das war nicht mein Ding. Also spielen lassen finde ich inzwischen wesentlich angenehmer. Früher dachte ich, ich kann Schauspieler werden, habe mir das aber dann doch nicht zugetraut. Und ja, der andere Part, warum ich im Theater gelandet bin und wie ich hier hingekommen bin, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich das mit der Muttermilch aufgesogen habe, das Ganze. Und auch zuerst gar nicht so richtig wusste, was ich machen sollte nach Abitur, Bund und Handelsschule und noch einen kurzen Ausflug in die Plattenbranche als Industriekaufmann. Da hat es mir dann gar nicht so gefallen und dann habe ich mehr oder weniger eine Urlaubsvertretung machen wollen für meinen Vater im St. Pauli-Theater in der Konzertdirektion. Und aus dieser Urlaubsvertretung sind letztendlich, inzwischen 30 Jahre geworden dieses Jahr.
Hat dein Vater damals nicht gesagt, du, wenn du keine Ahnung hast, was du machen willst, ist es ganz einfach, wir haben ein eigenes Unternehmen?
Na, ich habe schon immer da gejobbt. Ich habe an der Kasse gesessen, ich habe Programme verkauft, ich war Fahrer, Bodyguard, also nicht, weil ich das nun besonders drauf habe, aber um Geld zu sparen. Larry Heckman habe ich mal gefahren und war sein Bodyguard gleichzeitig und habe Programme verkauft und habe den Einlass mitgemacht. Also ich habe immer schon gejobbt im Theater, das kannte ich bereits. Aber erst wollte ich in eine andere Richtung einschlagen und einen Industriekaufmann machen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich diese Urlaubsvertretung gemacht und dann wurde es immer spannender. Mit jeder Aufgabe, die ich hier mehr im Griff bekam und um die Bereiche, um die ich mich dann nacheinander gekümmert habe. Das war erstmal Vertrieb, dann war es mal Marketing, dann war es mal Presse. Also ich bin hier jeden Posten durchlaufen und habe dann aber auch irgendwann eine eigene, also wir haben eine Konzertdirektion betrieben seinerzeit und das St. Pauli Theater. Mein Großvater hatte früher auch Zirkusunternehmen, war ein großer Konzertveranstalter, Impresario. Und da war ich auch schon immer dabei. Also ich habe auch Blumen überreicht, glaube ich, das erste Mal mit 3, Mahalia Jackson auf der Gangway von irgendeinem Flieger, der aus Amerika nach Hamburg kam. Und war bei den Premieren dabei, im Operettenhaus. Das hat mein Großvater von 1970 bis von 1960 bis 1970 betrieben. Und seit 1970, also auch bereits 50 Jahre, ist für eine Familie jetzt hier im St. Pauli-Theater. Aber wir haben immer auf mehreren Standbeinen gestanden und mich hat das dann immer mehr fasziniert und interessiert, je älter ich wurde. Und inzwischen sind halt diese 30 Jahre draus geworden.
Das habe ich auch gesehen, das wusste ich auch nicht, dass euch mal, gehörte euch das unter Reppenhaus mal oder habt ihr das nur in Anführungsstrichen betrieben?
Nee, wir haben es gepachtet seinerzeit, das war noch nicht zu verkaufen. Das St. Pauli-Theater haben wir auch erst gepachtet und das habe ich aber vor jetzt bereits, wann habe ich es gekauft, weiß ich schon gar nicht mehr, 2006, vor 14 Jahren.
Ah, das ist interessant. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wir kommen einmal zu deinem Opa, der die Firma gegründet hat. 1932, wie war das? 32 stelle ich mir nicht so einfach vor, ein Theater zu gründen in Hamburg. Gut, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs war noch ein bisschen, aber wie ist er dann über den Zweiten Weltkrieg rübergekommen?
Na, erstmal hatte er 39 gleich ein Berufsverbot bekommen, weil er mit jüdischen Orchestern auch gearbeitet hat und jüdischen Musikern und Agenten. Und dann nach dem Krieg hat er relativ schnell versucht, wieder irgendwie hier in Hamburg sesshaft zu werden und hat dann auch die Lizenz von dem Mann von Inge Meisel, hilf mir vielleicht, der Name fällt mir nicht mehr ein, der war britischer Verbindungsoffizier für den kulturellen Bereich, die Lizenz 007 bekommen, dass er wieder... Ja, ist okay. So. Also die 007er Lizenz veranstalten zu dürfen. Und dann hat er viele Agenten gekannt, auch bereits vor dem Krieg aus London, aus New York und hat sein Geschäft aufgebaut und war seinerzeit auch der, würde ich sagen, einer der ganz Großen in diesem Impresario-Konzertbereich. Der hat getourt, Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson, Oscar Peterson, Marlene Dietrich, das war nicht ganz so erfolgreich nach dem Krieg. Die wollten sie nicht unbedingt sehen und also die Großen der Zeit letztendlich und war dafür bekannt, dass er zuverlässig ist und sein Wort galt und Handschlag reichte, mit ihm irgendwelche Geschäfte zu machen.
Ganz der Enkel, würde ich sagen. Damals spielte aber so ein stationäres Theater gar keine so eine große Rolle, oder hat er auch schon das Theater am Besenbinder Hof betrieben?
Das hat er vor dem Operettenhaus bereits betrieben und hat da dann die ersten Musicals mehr oder weniger veranstaltet. Also West Side Story war da das erste Mal zum Beispiel. Und der Umzug ins Operettenhaus, da hat man dann die ganze Palette der Operette und des Musicals ausprobiert. Also ist es eine mehr zu sagen, Stella Stage oder sonst wer hat das Musical hier nach Hamburg gebracht. Da war er schon längst mit unterwegs vorher.
Warum ist er dann aus dem Operettenhaus rausgegangen?
Na, er hatte nicht so eine tolle Saison, wollte das weiter betreiben und hat die Stadt gefragt. Ich glaube, das war seinerzeit Weichmann, bin ich Bürgermeister, weiß ich aber nicht genau, ob er eine Ausfallbürgschaft bekommen würde. Und die wollten sie ihm nicht geben und dann hat er gesagt, oh gut, dann habe ich keinen Bock mehr und ist in das kleinere St. Pauli-Theater gewechselt.
Das war ja sowieso, glaube ich, immer so euer Motto, ihr habt von der Stadt eigentlich lange, lange kein Geld genommen, oder?
Mein Vater und mein Großvater wollten keine Subventionen haben. Das sehe ich anders inzwischen.
Warum?
Weil du eine bestimmte Programmatik einfach nicht unsubventioniert spielen kannst. Und das, was ich mit Uli Waller hier im St. Pauli-Theater mit meinem Partner seit 17 Jahren mache, je anspruchsvoller das Programm, desto schwieriger ist es auch manchmal mit und ohne großen Namen das Publikum zu motivieren, ins Theater zu kommen. Da muss man auch ein bisschen Spielgeld, also das heißt Spielgeld, da muss man Unterstützung haben für ein bestimmtes Niveau und bestimmten Anspruch eines Programms. Das kannst du privatwirtschaftlich nicht tragen. Also nicht mit wechselnden Spielprogrammen. Wenn man immer das Gleiche spielt und eine Produktion seit Jahren auf dem Spielplan hat, mag man die Kosten tragen können, aber diese Form Theater geht nicht unsubventioniert.
Du hast schon gesagt, du hast dann 2003 das Unternehmen was heißt komplett übernommen? Hast du die Führung des Unternehmens übernommen? Was 2003, 2002, irgendwo in dem Bereich? Ne?
2001 hat mein Vater sehr cool von ihm gewesen. Also es bahnte sich an, dass ich mit Uli Waller zusammengehe und da hat er keine Lust zu dritt irgendwie und einen neuen Partner. Der hatte auch nie irgendjemand, mit dem er was entscheiden musste. Also mit mir schon, aber nur familiär. Und da hat er sich 2001 zurückgezogen und hat mich machen lassen. Und 2003 haben wir dann Uli und ich angefangen nach einer Planungsphase, weil der ja mit Jürgen Huhnke seinerzeit nicht so ganz klar kam in den Kammerspielen. Und haben uns auch viele prophezeit, dass wir die nächsten 2-3 Jahre nicht überleben. Immerhin sind das jetzt schon doppelte Lottchen seit 17 Jahren.
Da kommen wir gleich noch zu. Gehörte das Unternehmen eigentlich damals allein deinem Vater oder sind da noch andere Familienangehörige, waren da noch andere Familienangehörige drin oder sind es bis heute sogar?
Nein, nein, das ist allein mein Vater und inzwischen ist es so, ich bin Inhaber des oder Besitzer des St. Pauli Theaters und Uli und ich sind Pächter des Ganzen.
Das ist ja, das ist auch so eine Frage. Komm, ich dachte immer irgendwie, Uli Waller sei im Wesentlichen dein Angestellter. Das ist ja gar nicht. Er ist auch dann an der Betreibergesellschaft beteiligt.
Nein, nein, dem muss ich ganz klar widersprechen. Der ist 50-50 Partner und ehrlich gesagt sind auch nicht so viele Werte in der Firma, dass es so unüblich ist, dass ein Künstler damit drin beteiligt ist, ja.
Wie seid ihr denn zusammengekommen? Weil das ist ja wirklich euch beide getrennt. Sieht man euch beide kaum. Immer herrlich, wenn ihr auf der Bühne steht und von der Premiere irgendwas erzählt. Ich habe jetzt neulich ein Video gesehen, da seid ihr sogar gemeinsam gejoggt. Also es scheint Licht zu geben, was ihr nicht gemeinsam macht. Wie ist das gewesen? Wie habt ihr euch kennen und, da muss man ja sagen, lieben gelernt?
Naja, also Uli, wie gesagt, war unzufrieden in den Kammerspielen und ich war, der ist öfter ein Gast in den Kammerspielen und habe unter anderem da die Gebrüder Wolf-Story gesehen. Also dieses Hamburger Sängerduo, was wahnsinnig erfolgreich war. Und darüber hat Uli eine Inszenierung gemacht in den Kammerspielen, die mir sehr gut gefallen hat. Und ich hatte eigentlich den Eindruck, die würde viel besser auf den Kiez passen. Und er hatte das mehr oder weniger abgespielt und ich hatte noch Freitermine. Zu der Zeit haben wir viel Gastspieltheater hier auch gemacht. Und habe ich ihn gefragt, ob er die Lust hat, mal vorbeizukommen hier mit der Produktion. Ich würde ihn gerne einladen, weil ich finde, die würde noch besser auf den Kiez passen. Und das haben wir dann gemacht, sehr erfolgreich. Und darüber hinaus haben wir uns dann kennengelernt und lieben gelernt und haben uns entschieden, mal über eine Zukunft gemeinsam zu reden. Das war nicht ganz einfach zuerst. Hatten dann als Galionsfigur noch Uli Tukur dabei, der das Ganze noch mit unterstützt hat. Und Uli hat seine Weggefährten mitgebracht. Ich habe ein bisschen mein Vertriebs- und Marketing-Know-how mitgebracht und vor allen Dingen das Theater. Dann haben wir beide Teams zusammengelegt und machen das. Also ob es immer kommerziell erfolgreich ist, zumindest bringt es uns sehr viel Freude. Und wir haben die 17 Jahre gemeinsam viel Erfahrung gesammelt und viel Spaß gehabt.
Das Haus, das St. Pauli Theater selber, gehört aber dir.
Richtig.
Bitte. Warum hast du es gekauft? Das ist ja, ich dachte, das sei sozusagen immer schon im Familienbesitz gewesen, weil das ist ja nochmal ein Schritt, dann so ein Haus tatsächlich zu kaufen, sich wahrscheinlich auch zu verschulden mit dem Wissen, dass so ein, glaube ich, jetzt über 180 Jahre altes Haus, da steckt man auch ab und an mal was rein. Ne? Das ist, hält nicht von allein.
Naja, also das wurde früher verwaltet für die Stadt, für die Finanzbehörde von der Sprinkenhof AG. Und wir hatten einen Vertrag Dach und Fach und der Rest liegt in unserer Hand. Wir mussten hier also sanieren. Und ich sah, dass dieses Haus langsam wirklich sanierungsbedürftiger wurde, immer mehr. Hab mir gedacht, ich stecke da doch kein Geld rein, wenn mir das nicht mindestens gehört. Und dann hatte ich ein Jahr, in dem der Staatsrat der Finanzbehörde und der Kulturbehörde ein und die gleiche Person waren. Ein und dieselbe. Da musste ich dann nicht so viel verhandeln und habe dieses Haus, nachdem das bewertet wurde und das Gutachter hier drin war, kaufen können, mit der Auflage, es zu sanieren. Und mit der Auflage, hier Theater zu spielen. Also ich hätte jetzt nicht ein kiezübliches Varieté-Programm starten können, à la Susi Schober, und auch nicht gewollt. Das ist ausgeschlossen bei dem Kauf, auch noch bis heute. Investiere seitdem, das ist auch mehr Profession als Hobby geworden, dass es mir wahnsinnig viel Freude macht und ich es auch für richtig halte, dieses Denkmal, was es seit 1841 gibt, hier zu sanieren, das oft gemeinsam mit Geldern vom Bund und der Stadt. Aber ich habe jetzt auch in den letzten Jahren mehrere Millionen hier reingesteckt, um diese Kofinanzierung auf die Beine zu kriegen, um das Haus zu erhalten und weiter bespielbar zu machen.
Und dass dein Ziel ist, das wirklich auf möglichst so lange, wie es geht, in Familienbesitz zu halten und so zu erhalten, wie es ist, ne? Weil so viele Häuser dieser Couleur gibt es ja dann auch nicht mehr in Hamburg.
Nö, können nicht so viele Leute sagen, ihnen gehört ein Theater, das hat auch was irgendwie, da ist man auch stolz drauf. Aber in Familienhand, das bezweifle ich, weil meine Kinder ganz andere Sachen machen und ich auch sie nicht nötigen möchte, dass sie hier diesen Job, gerade jetzt nach dieser Krise, die wir erfahren, weiter fortführen. Also ich bin zwar traditionsbewusst, aber ich möchte das nicht von meinen Kindern verlangen und freue mich sehr, dass die Freude haben an ihren Ausbildungswegen oder Berufswegen.
Und meinst du nicht, dass sie das noch drehen könnte? Das erzählen ja viele Unternehmer, die es schlau machen oder die einfach die Kinder machen lassen, dass dann doch irgendwann so ein Kind um die Ecke kommt und sagt, Papa, ich habe nochmal drüber nachgedacht.
Das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Ja. Okay.
Also ich mache da auch kein Geheimnis draus. Meine Tochter studiert Medizin in Wien. Mein Sohn ist inzwischen bei Politikwissenschaften im Master in Potsdam und die wollen woanders hin. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Aber das ist dann, was heißt das dann für dich, dieser Weg, den Norbert ausgenommen hat, der ja relativ früh hat das nicht gemacht, aber der jetzt ja sich dann entschieden hat, vor knapp 2 Jahren seiner ältesten Tochter Tessa und seinem Schwiegersohn Hannes Vater das zu geben, scheidet für dich aus.
Also A, hoffe ich, dass Uli Waller vielleicht nochmal Nachwuchs bekommt. Das ist eher ein Scherz.
Ja.
Nein. Und B, naja, Norbert hat ein bisschen mehr Auswahl gehabt. Lass mal so sagen. Er hat ja ein paar mehr Kinder als ich.
Das heißt aber, eines Tages wirst du das Unternehmen verkaufen.
Naja, oder man findet einen Nachfolger, man findet vielleicht eine Stiftung oder die sich besonders auch mit dem Inhalt hier beschäftigen und dem Denkmal auch helfen wollen, weiter zu überleben die nächsten 100 Jahre. Das ist viel zu früh, darüber nachzudenken. Noch sind wir hier.
Nee, so soll es ja auch bleiben. Ist es denn eigentlich, das hast du auch mal irgendwo gesagt, ist es denn eigentlich ein Geschäftsmodell, das Theater, oder ist es mindestens oder mehr vielleicht sogar Liebhaberei, auch ohne Corona?
Genau der richtige Begriff. Es ist ein Privattheater mit dem Programm, was wir anbieten, ist mehr Liebhaberei. Aber wir sind in der glücklichen Situation, dass wir auch andere Sachen machen. Das heißt zum Beispiel das Hansa-Theater betreiben oder was Uli und ich zum Beispiel gemeinsam mit der Stage Entertainment gemacht haben und Udo Lindenberg, dieses Musical Hinterm Horizont in Berlin auf die Bühne zu bringen, was auch noch in Hamburg lief, 6 Jahre von 2011 bis 2017. Also wir haben auch noch lukrative Aktivitäten nebenbei, neben diesem Hobby oder diesem sehr, sage ich mal, mir fällt gerade kein Begriff ein, aber diesen doch ideell geprägten Job hier nachzugehen.
Dafür hast du auch die Konzertagentur gegründet. Das ist ja dein zweites Unternehmen. Ist eigentlich daran auch Uli Waller beteiligt, an der Konzertagentur?
Nein, bitte nicht. Nee. Nein, das ist er nicht. Da habe ich einen anderen Partner, der ist Oliver Irlein, alter Schulfreund von mir. Der ist lieber im Hintergrund und den haben wir... Wir haben das gemeinsam jetzt auch schon, 1989, glaube ich. Nee, 89 kann nicht sein. 98, genau, danke. 98 haben wir diese Firma aufgemacht und seitdem Show und Unterhaltung da produziert. Tourneen, nicht nur in Hamburg. Wir gastieren meistens im Winter hier in Hamburg auf Kampnagel mit Shows. Sozusagen The Bar at Buena Vista, früher kubanische Tanzshow oder Rock the Ballet, eine amerikanische Show, die Balletttänzer, die Mainstream-Musik vertanzen. Also Themen, mit denen du eine große Öffentlichkeit anspielst und auch erfolgreich finanziell unterwegs sein kannst.
Letztlich das, was dein Opa gemacht hat, ne?
Ja, der hat sich auf Prominenz und aus der Showbranche eher, hat er sich darauf gestürzt. Wir produzieren eher Shows, die vom Ensemble leben und nicht irgendwelche prominenten Namen drin haben.
Aber habt ihr nicht auch mal Michael Jackson irgendwie organisiert? Oder war es dein Vater noch oder... Opa wahrscheinlich nicht mehr?
Nee, war ähnlich. Es waren die Beatles 66, da war er der Veranstalter in Hamburg. Das war mein Großvater, mein Vater. Da war ich auch schon live dabei.
Du hast die Beatles live gesehen?
Ja, ich war im Bauch meiner Mutter, die war auf dem Konzert.
Du hast das Hansa-Theater schon angesprochen. Hättest eigentlich
Das war meine erste Podcast seiner Zeit.
Das Hansa-Theater, hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass du das Hansa-Theater auch hättest kaufen können?
Nee, also da gab's theoretisch ja, praktisch schwierig, weil dieses Theater ist ja leider in die Zwangsversteigerung gegangen, nachdem die Familie Grell-Weidermann sich nicht einigen konnten, 3 Erben. Das ist jetzt auch sehr kompliziert. Und zu verkaufen war bloß der ganze Hansa-Block. Und dafür hätte man jetzt 21 Millionen mitbringen müssen. Da hätte mir so ein bisschen die Kreativität gefehlt, wie ich das finanzieren soll.
Genau. Trotzdem seid ihr eingestiegen vor 12 Jahren. Ich habe es gerade gesagt, wir haben noch Weihnachten da zusammengesessen. Ich durfte Weihnachten eine Weihnachtsvorstellung moderieren. Und wenn man jetzt dran nachdenkt, kommen einem fast die Tränen, weil das war dass es das jetzt im Moment nicht geben kann und man auch nicht weiß, ob es das dieses Jahr Weihnachten wieder gibt, ist halt so unvorstellbar. Weil mit Abstand im Hansa-Theater weiß ich nicht. Aber erstmal, bevor wir zu Corona kommen, Hansa-Theater, riesige Erfolgsgeschichte für euch auch, die vergangenen 12 Jahre.
Es sind 11 Jahre, 12 Spielzeiten, und aber das ist nur ein Detail. Es ist sehr erfolgreich. Wir hatten durchgängig eine sehr zufriedenstellende Auslastung und sind letztendlich auf die Idee gebracht worden von einer Mitarbeiterin von dir, von Vivian Hecker aus Marketing, die 2008, wenn ich es richtig erinnere, uns auf die Idee brachte, da was zu machen zu eurem 50-jährigen Jubiläum. Wollte sie in 2009, ist es richtig, war das da in 2009?
Kommt alles hin, ja, kommt alles hin. Also sie hatte das Theater gefunden und stellte fest, Mist, in dem Theater gibt es aber kein Programm, blöd.
Richtig. Und hat sich vorgestellt, da 50 Vorstellungen zu spielen zum 50-jährigen Jubiläum des Hamburger Abendblatts. Und da habe ich gesagt, oh, ich weiß nicht, so selbst eine bis 50, so, wenn muss man da schon richtig mal. Wenn wir es aufmachen, dann machen wir es richtig auf. Ja, und dann haben wir irgendwie das bekannt gegeben im Herbst 2008 und haben im 2009 Januar gespielt. Erstmal nur 100 Vorstellungen, glaube ich. Und haben es ausprobiert. Wir haben den Hamburger entscheiden lassen, ob er es möchte. Und ich kann nur sagen, das ist jetzt mehr als 60.000 Zuschauer später und 11 Jahre später bestätigt worden. Und ich bedauere es auch sehr, dass wir diesen Herbst noch am Hadern sind, wie wir weitermachen.
Ja, und vor allem, dass die ganze Sonne diese Saison ja einmal so bis zum Frühsommer gespielt werden, da ist gar nichts mehr. Gab es da überhaupt noch irgendwelche Vorstellungen? Also außerhalb der klassischen Varieté-Vorstellungen?
Ja, wir haben einmal das Gastspiel von einer Inszenierung von Uli von Cabaret da gespielt. Das war ein Gastspiel des St. Pauli-Theaters im Hansa-Theater sozusagen. Und das war A, so gut wie ausverkauft bis Ende April, B, auch bei Kritik der Medien recht gut weggekommen. Insofern bedauern wir das sehr, dass wir das nicht weiterspielen konnten. Und danach hatten wir noch eine internationale Co-Produktion mit australischen Partnern im Mai und Juni. Das war eine jüngere Varieté-Show, die sich mehr so im Disco-Stil bewegt. Das sollte im Juni, Juli stattfinden. Das ist auch komplett ausgefallen. Jetzt haben wir noch eine Serie im September, wo wir theoretisch Kabarett hätten spielen können wollen. Und dann wäre die Hansa-Saison die 13. inzwischen von uns, hätte begonnen Ende Oktober bis März nächsten Jahres.
Ja, genau. Das kann ja alles noch kommen.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin der Gastgeber des Gesundheitspodcasts Forever Young. Ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche vielmehr Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich im Namen des Lanzerhofs jede Woche einen Gesundheitsexperten aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Sport, Mindfulness und Beauty. Und wer weiß, vielleicht kann man mit diesem Wissen am Ende doch ein längeres Leben führen. Hören Sie doch mal rein. Bei Forever Young, den Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's weiter mit Entscheider treffen Heider.
Kommen wir mal zu diesem kleinen Zwischenfall, der sich da im März ereignet hat. Ich habe mal so geguckt auf die letzten 3,5 Monate. Was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass offensichtlich das... ich habe es überkompensiert durch den Genuss von Wein und auch von Lebensmitteln und ich stelle mich nicht mehr auf die Waage aktuell. Dabei habe ich gar nicht so eine großen Corona-Probleme gehabt. Ich höre von vielen anderen, dass die sozusagen wirklich zu bösen Lastern zurückgekehrt sind. Wie hast du das verarbeitet, diese Zeit, die ja insbesondere für Kulturschaffende einfach nur schrecklich ist?
Also ich bin jetzt seit 3 Monaten mehr im Büro als je zuvor. Und sich trifft hier immer die Geschäftsführung, das Team, Uli Waller, Christiane Schindler, Olli Irlein und meine Wenigkeit. Und der Vertrieb, der arbeitet durch und Teile des Sekretariats. Das heißt, aktiv waren wir, viel gearbeitet haben wir. Du hast völlig recht, ich habe Corona-Speck angesetzt, ja, wie mein Partner, wenn ich das sagen darf, also Uli auch ein bisschen.
Ich ja auch, furchtbar.
Wir sind aktiv dabei, dagegen anzugehen. Deswegen auch dieses Lauffoto, was du von uns beiden gesehen hast, obwohl das mehr ein bisschen Showtime war. Ja, also man benutzt die flexiblen Bürozeiten dafür, ein bisschen mehr Sport jetzt wieder einzuschieben. Aber so geht es nicht weiter. Deswegen muss das auch alles ein Ende haben, damit wir wieder in Form kommen.
Wie, aber was macht das mit einem? Also was macht das mit einem, der ja so wie ihr total erfolgreich seid und dann quasi bang von einem Tag auf den anderen, ist das alles weg? Und gerade in der Kultur, wir sind jetzt, ihr seid jetzt in der Sommerpause, also theoretisch seid ihr jetzt in der Sommerpause, aber man weiß halt noch nicht ganz genau, wie es ab September wieder losgeht.
Also Sommerpausen haben wir nie so richtig gehabt, weil wir immer durchgespielt haben, weil es auch im Sommer gut laufen kann, muss nur aufpassen, was für Themen es sind. Die müssen halt etwas flexibler, unterhaltsamer sein. Weil die leichte Muse doch besser im Sommer läuft, den Erfahrungen nach. Mhm. Aber ja, also wir sind so ein bisschen in einer Depression gewesen, haben uns immer wieder aufgebaut hier. Die Perspektive fehlt so ein bisschen. Ich habe das neulich schon mal gesagt, uns fehlt der Superspreader irgendwie nicht von Corona, oder sondern wir brauchen mal so einen Optimisten, der in die Zukunft guckt und uns mal aufzeichnet, was geht. Das Blöde ist, die Entscheidungen, die wir treffen, sind immer nur für die nächsten 6 bis 8 Wochen und keiner weiß, was danach kommt. Das macht es so wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Das macht dich nervös, das macht auch sehr müde. Also ich war die letzten Monate immer wirklich kaputt und irgendwie dieses Grübeln und auch zum Teil, was ja auch beschrieben wird, das Wachlegen und über die Zukunft nachzudenken, das strengt echt an, jeden Tag neu. Aber wir werden das weiter tun, weil wir das Team retten wollen, die Häuser retten wollen und uns letztendlich damit auch. Und es wird schon irgendwann weitergehen. Durchhalten ist die Devise.
Hm. Interessant ist ja, das war mir gar nicht so klar, dass in Nordrhein-Westfalen, da sind ja die Theater schon wieder geöffnet. Und es gibt in Nordrhein-Westfalen Theater, vielleicht sogar alle, das weiß ich gar nicht, die komplett die Sitze wieder vergeben dürfen, wenn die Leute alle Masken tragen und wenn man nachvollziehen kann, wer da gesessen hat. Wieso geht das in Hamburg nicht?
Mögen die Entscheider cleverer sein als Tönnies. Ja, also das kann keiner sagen. Man weiß ja auch nicht, warum man fliegen darf. Es ist auch eine ewige Diskussion. Carsten Proster, der übrigens diese Krise ganz toll hier managt für Hamburgs Kultur.
Hamburgs Kultursenator, genau.
Genau. Der sagt auch immer wieder, ich mache die Regeln nicht letztendlich, nicht die Kulturbehörde. Ja. Also warum das geht, weil die Länder unterschiedlich entscheiden. Und man wird sehen, was in NRW passiert ohne diese Distanzregeln. Auf jeden Fall besteht ja, ich weiß nicht, wie das mit den Distanzregeln, das war heute auch im Interview von meinem Kollegen Mike Logo bei euch, nicht zu lesen. Die Distanzregeln, gelten die dann noch auf der Bühne oder werden hier dann alle getestet? Die Darsteller? Weil in der Tat lassen sich ein paar Formen überhaupt nicht mehr auf die Bühne bringen. Wir sind jetzt, also was für Hamburg gilt, ist ja, dass wir die nächsten, also Beginn mit Juli, Theater spielen dürfen, bloß die Distanzregeln im Saal und auf der Bühne einhalten müssen. Das reduziert unsere Kapazitäten zu ungefähr ein Viertel. Also kaufmännisch macht das keinen großen Sinn mehr, aber da sagt ja auch Senator Broster, die Stadt wird er helfen und vielleicht auch der Bund, wenn man was auf die Bühne bringt, die Defizite auszugleichen. Also dass man, wenn man Corona-Konzeptproduktion wagt und wieder langsam anfängt zu spielen. Und dafür haben wir natürlich jetzt auch ein Konzeptpapier, was wir mit der Behörde absprechen und dann auch notwendigerweise mit den Ämtern, anderen Ämtern, dass wir können spielen für 160 Leute, bloß der Verlust muss irgendwie ausgeglichen werden.
Und die Frage ist natürlich, ob das Sinn macht in einer Phase, wo quasi so gut wie keine Touristen in Hamburg sind, oder spielen die Touristen bei euren Besuchern nicht so eine große Rolle?
Beide Häuser sind zu 95% auf Hamburg und Umland ausgelegt. Okay. Wir sind Hamburger Theater, wollen das auch sein. Wir beschäftigen uns gerade im St. Pauli Theater auch mit Hamburger Themen. Nachttankstelle, Störtebäcker oder was wir auch immer hier produziert haben bisher. Und deswegen ist das Hamburg und Umfeld definitiv.
Aber wann legt ihr richtig los? Konzentriert ihr euch eher auf den Bereich ab September?
Na, ich konnte glücklicherweise ein Gastspiel und eine Co-Produktion verlegen auf nächstes Jahr. Das waren große Stücke, die ein großes Ensemble hatten. Einmal war das ein Gastspiel von einer Beatles-Produktion zum 60-jährigen Jubiläum. Und das zweite war eine mit einem Theater am Hechtplatz in Zürich, eine Co-Produktion, Banküberfall hieß das Stück. Da waren viel zu viele Mitwirkende, da hätte man die Distanzregeln nie einhalten können. Und da haben wir Glück, dass wir mit unseren Partnern einfach, ohne dass da wahnsinnig Kosten entstanden sind, das verlegen konnten. Das heißt, wir haben letztendlich jetzt niemanden mehr auf der Payroll von der künstlerischen Seite, sodass wir im Juli, August, also bis Ende August, diese Gastspiele gehabt hätten. Und wir wollen eigentlich im September loslegen. Die Stadt will anfangen mit dem Reeperbahn-Festival. Wir sind die letzten Jahre hier auch Hauptbühne mit gewesen. Der Anchor Award wurde vom Reeperbahn-Festival hier vergeben. Und die wollen starten im September, Mitte September. Und danach wollen wir gleich mit unserem Spielplan die Corona-Version loslegen. Das wird Mitte September sein.
Und da kann ja schon, da können ja auch die Regeln ganz andere sein. Ich staune ja immer, dass zum Beispiel in Österreich, wusstest du das, in Österreich gilt eine andere Abstandsregel als in Deutschland, nämlich nur ein Meter.
Das weiß ich, weil meine Tochter ja in Wien ist.
Und da fragt man sich natürlich, haben die ein anderes Virus? Ich habe mit vielen Kulturschaffenden gesprochen, viele fühlten sich stiefmütterlich behandelt von der Politik, weil von der Kultur lange keine Rede war. In Hamburg ist es sicherlich eine Ausnahme, was den Einsatz von Carsten Broster anbelangt. Aber grundsätzlich irgendwie dieses Gefühl, systemrelevant seid ihr nun mal nicht. Wurde euch ja so ein bisschen vermittelt, ne?
Naja, wie du schon sagst, also von Broster fühle ich mich schon irgendwie also systemrelevant betreut und die ganze Behörde macht da eine sehr schnelle und gute Arbeit. Das sagen wir auch alle. Als rein kommerzieller Veranstalter, was ich auch bin, muss ich sagen, da fehlt noch Informationspolitik und da weiß man überhaupt nicht, wie man umgegangen wird, also in der Zukunft. Und das ist auch ein bisschen hoffnungslos. Und meine Kollegen in der Branche, ob das Semmelkonzerts oder BB Promotion oder auch Pascal Funke hier in Hamburg ist oder so, wir sind da doch relativ ratlos, wie wir jetzt weitermachen.
Ne? Weil die Großveranstaltungen sind bis Ende Oktober verboten. Und da fragt man sich natürlich zunächst mal, was sind eigentlich Großveranstaltungen? Ne? Da geht es schon mal los. Da gibt es keine Zahl.
Absolut, schon die Definition ist schwierig, ja. Also deswegen würde mich auch interessieren, NRW, welche Theater dürfen aufmachen mit bis zu wie viel Kapazität? Also das weiß ich auch gar nicht.
Also ich glaube, mich hat das mal ein Veranstalter erzählt, dass da Theater sind, die bis zu 500 Leute reinlassen, wo normalerweise 1000 oder 2000 reingehen und die spielen dann halt zwei Vorstellungen, ja, sodass sie halt an einem Tag dann doch wieder auf 1000 kommen. Und da fragt man sich, boah, wenn das in NRW geht, die ja übrigens viel schlechtere Zahlen haben als Hamburg, warum soll das in Hamburg nicht gehen? Aber gut, euer Hauptproblem bleibt die Frage, was geht überhaupt, ne? Weil ihr wisst im Moment ja gar nichts.
Punkt. Also der Indikator, was läuft in Zukunft, ist leider momentan, also wir haben ja immer Vergleiche über Jahre zu vergangenen Abschnitten, wie die Verkaufszahlen sich entwickelt haben. So haben wir zum Beispiel Stand heute für das Hansa-Theater rund ein Zehntel der Karten verkauft vom letzten Jahr, vom gleichen Datum. Ja. Wow. Also und 10% machen nicht gerade Mut. Nun kann das daran liegen, dass die Risikogruppe da vielleicht konzentrierter sitzt. Es kann daran liegen, dass man momentan erstmal auf Zeichen wartet, dass sich was bessert und dann alles wie verrückt kaufen gehen, was ich nicht glaube. Man hat ja auch vom internationalen Märkten hat man Umfragen am West End und am Broadway gab es sowas, wo man damit rechnet, dass nicht mal 50% des Publikums kommen würden überhaupt. Ja. Also die Psyche spielt ganz viel mit und die ist natürlich nicht kalkulierbar. Deswegen würde ich mich so wahnsinnig freuen, wenn das Hamburger Abendblatt unter den Lesern mal eine Umfrage machen würde, inwiefern sie überhaupt bereit wären, wieder Veranstaltungen zu besuchen.
Das wäre tatsächlich interessant, weil man sieht das ja bei den Restaurants, die jetzt ja schon wieder lange geöffnet sind und die sagen, sie machen 50% ihres Umsatzes, wobei die natürlich auch sagen, es hat viel gerade in Innenstadt mit den fehlenden Touristen zu tun. Aber ich kenne auch viele, die sagen, oh nee, jetzt wieder ein Restaurant, ich weiß nicht, weil man halt unsicher ist, ne?
Absolut. Und das wäre wieder mal, das wäre mal ein bisschen weiter, wenn man wüsste, wie ticken die Menschen? Was haben sie so viel Angst und so wenig Vertrauen in eine zukünftige Perspektive, dass sie lieber zu Hause bleiben, erstmal jetzt die nächsten Monate? Oder wollen sie raus? Also ich glaube, jüngere Generationen wollen sicher raus und es drängt sie raus. Das siehst du in der Schanze, das siehst du an der Alster, das siehst du überall.
Ne? Klar. Ja. Aber was würde das mit dir machen, wenn du, stell mal vor, du hast jetzt eine Umfrage und da kommt raus, nur 40% der Leute würden jetzt ins Theater gehen, selbst wenn die Infektionszahlen auf Null wären. Das wäre ein furchtbares Ergebnis, weil dann müsste man ja gar nicht aufmachen.
Naja, im Theater wollen wir aufmachen, weil wir sind auch wenn nicht sehr hoch, ein subventioniertes Theater. Und es gibt, und da verstehe ich auch die Behörde, es soll Geld geben für Spielen und nicht für Nichtspielen. Ja, klar. Da ist ein bestimmter Sinn hinter. Beim Hansa muss ich sagen, vielleicht müssen wir dann darüber nachdenken, diese Saison ausfallen zu lassen oder sagen wir es im positiven Sinne, zu verschieben auf nächstes Jahr, um nicht eventuell daran zu straucheln, dass wir so wenig Besucher haben, dass wir eventuell in die Insolvenz rutschen. Mhm.
Ja. Spielen die Vermieter da mit? Also sprecht ihr da mit den Vermietern und sagt, es kann sein, weil das ist ja ein Kostenpunkt, der im Zweifel nicht weggeht, ne? kann sein, dass wir es nicht bespielen. Wir können dann auch keine, wir können ja keine Miete zahlen, wenn es eine Saison nicht gibt.
Also, wir sind im Gespräch. Wir haben uns erstmal verständigt darauf, dass erstmal gestundet wird. Aber das ist ja nicht die Lösung. Das wissen wir alle. Und aber wir arbeiten gerade daran, dass wir, es gab schon 3 Meetings mit den Schommerz, die neuen Besitzern des Hansa-Blocks, des Theaters. Und ich bin sicher, dass die uns irgendwo entgegenkommen würden. Aber wir arbeiten an der Lösung. Also wenn wir nicht spielen sollten, werden wir die Zeit für eine Sanierung nutzen, eine umfassende.
Okay.
Lässt sich aber auch nicht so schnell umsetzen. Viel lieber würden wir spielen wollen. Wir arbeiten auch an Acryllösung. Das heißt, mit die Boxen, die wir im Hansa haben, oder die Logen, die kannst du theoretisch auch abtrennen. Aber dazu müsste man auch ein bisschen mehr über die Regeln wissen. Wir wollen jetzt die nächsten Lockerungen oder nächsten Mitteilungen des Senats abwarten und spätestens bis Mitte August entschieden haben. Wir haben auch eine Testplakatierung gerade in Hamburg gemacht. Über 2 Wochen hat man vielleicht gesehen, so relativ bescheidene gelbe Poster mit rotem Hansa-Logo drauf.
The show must go on, ne?
Richtig. Das ist auch unsere Einstellung, aber nicht um jeden Preis, wenn wir danach nicht wieder auf die Füße kommen. Also das, vielleicht spielen wir auch mit weniger Zuschauern und da gibt es irgendwas vom Bund oder der Stadt, dass auch solche Häuser, die auf die hundertprozentig auf die Einnahmen angewiesen sind, weitermachen können. Wir wissen es noch nicht.
Aber mit den so Plexiglas-Dingern, das müsste ja eigentlich gerade im Hansa-Theater laufen. Und wir haben es ja gesehen, bei Bürgerschaftssitzungen, da sitzen die ja eng an eng und nur getrennt durch Plexiglas. Das müsste ja, wenn das in der Bürgerschaft erlaubt ist, müsste es auch im Theater erlaubt sein.
Auch in Schleswig-Holstein sieht man immer diese kleinen Trennwände dazwischen. Das mag sein, aber du kannst das ja nicht ableiten. Wenn es im Flugzeug erlaubt ist, müsste es auch im Theater erlaubt sein. So funktioniert das leider nicht. Das ist ja das Problem, ne?
Wir müssen noch ein bisschen sprechen über die Reeperbahn, weil was macht diese ganze Corona-Krise eigentlich gerade mit der Reeperbahn?
Ja, es war hier lange tot, also so erschreckend leer habe ich es Neujahrsmorgen, nee, auch nicht, da ist auch noch genug los auf der Reeperbahn. Das stimmt auch nicht, vielleicht im 2. Januar ist es manchmal so leer. Aber ja, es ist wie ausgestorben, tot, ein wirklich fast hier Richtung Spielbodenplatz. Und die ganze Reeperbahn ein toter Stadtteil gewesen, jetzt 3 Monate, der langsam wieder in die Gänge kommt. Also sowohl auf dem Spielbudenplatz gibt es ja wieder, gab es den Wochenmarkt, es gibt wieder die Gastronomen draußen. Mein Nachbar versucht einen Testlauf oder vielleicht auch spielt er durch, toi toi toi. Also das Tivoli ist wieder ab 1.7. dabei und hat ein kleines Hausprogramm kreiert. Also ist, ich glaube, es kommt langsam wieder Leben in die Bude und ich hoffe, dass sich die Zahlen in Hamburg so niedrig bleiben, dass es hier alles wieder belebt wird und dass wieder etwas mehr pulsiert. Also wir unterstützen das und versuchen auch schon, die gastronomischen Betriebe und Restaurants hier aufzusuchen. Waren dabei, als das Cuneo sein To-Go-Angebot hatte, sein Abholservice und sind jetzt auch da natürlich und versuchen ein wenig Umsatz zu machen in unserer Umgebung.
Rückt man da zusammen auf der Reeperbahn? Zuletzt gab es ja auf der Reeperbahn immer so ein bisschen Probleme zwischen den Kioskbetreibern und den Kulturbetreibern und den und allen anderen. Ist man jetzt da enger? Seid ihr auch enger zum Beispiel noch mit den Kollegen vom Schmitz?
Also wir haben ein harmonisches Nebeneinander, würde ich sagen. Also eng würde ich nicht behaupten, aber natürlich, wir tauschen uns aus und haben wir auch in der Krise. Und also hier Reeperbahn-Garagen, die Schütze und wir sind ständig dabei zu kommunizieren und zu gucken, wie geht es weiter, wer ist auf dem neueren Stand, was für Erfahrungen habt ihr gemacht. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, wenn hier gespielt wird auch. Bin auch sehr gespannt, wie es mit der Stage weitergeht, mit dem Operettenhaus. Das ist auch noch ein großes Fragezeichen. Ne?
Klar.
Wann die wieder loslegen, aber ich habe da ein ganz gutes Gefühl hier auf dem Kiez. Und natürlich sind die Interessenlagen auch anders, also die Kioskbetreiber. Und also ich freue mich, wenn die Bars und Restaurants hier wieder auch ihr Publikum haben und dann wird das auch mit uns irgendwann weitergehen.
Ja, aber die sind aufeinander angewiesen. Also alle hoffen sich, dass die Theater wieder aufmachen und insbesondere jetzt auch die Musicals und ihr, weil das sind natürlich die, wo sehr, sehr viele Menschen kommen und die dann auch was trinken, was essen oder sonst irgendwas. Und das fehlt ja alles.
Absolut, ja.
Wie geht's den Künstlern? Du hast ja viel mit Künstlern zu tun. Wie geht's den Künstlern in dieser Zeit eigentlich, die ja nicht nur auf Geld verzichten müssen, sondern auch eben auf der Bühne zu stehen und Applaus zu kriegen und auch zu proben?
Also auch die sind natürlich, denen fehlt auch die Perspektive wie uns, weil sie nicht wissen, wann geht's wieder los und wann wird welche Produktion verschoben. Großproduktion wie unsere nächste, also wir wollten Monsieur Claude einen zweiten Teil spielen, das wird wahrscheinlich wohl verschoben, wenn die Regeln nicht weiterfallen. Und was wir auf jeden Fall als erstes versucht haben, dass sie nicht finanziell ohne irgendwas dastehen. Also natürlich sind die Produktionen, die während der Corona, also während der Spielverbote angesetzt waren, sind natürlich kompensiert worden und die haben ihre zumindest mit Cook bedachten Gagen bekommen oder ihre Gehälter, je nachdem. Und wir haben auch versucht, die Selbstständigen, die irgendwie nicht bedacht wurden oder durch ein paar Netze gefallen sind, auch zu versorgen, indem wir unseren Förderkreis gebeten haben, bei den Mitgliedern nochmal nachzufragen. Wir haben ja so einen wunderbaren aktiven Vorstand mit Klaus Budelmann, Michael Behren und auch Herrn Mengers, Thomas Seifert, nur um einige zu nennen, 500 Mitglieder in diesem Förderkreis. Und die sind angehalten worden, doch bitte was zu tun für die, die jetzt also nicht mal ihren Lebensunterhalt mehr bestreiten können in dieser Krise. Und da ist eine beachtliche Summe zusammengekommen, wo sich mit einer, also Jury nicht, also es wird ein Vorschlag gemacht, wer letztendlich am beschissensten dran ist, um es deutlich zu sagen. Mhm. Und dann kann man bei diesem Förderkreis darum bitten, unterstützt zu werden. Und das konnten wir jetzt in vielen Fällen schon mal tun. Das geht auch noch sicher 2-3 Monate. Und das waren zum Beispiel die bestimmte Musiker, die selbstständig sind und bei uns ein Engagement erwartet haben, Vorstellungen abgesagt wurden. Oder Inspizienten oder Maskenbildner, die freiberuflich sind. Und. Die haben alle maximal diese kleine Förderung von der Stadt bekommen. Was war das? 2000?
2000 Euro, genau.
Und das ist ja jetzt nochmal in Aussicht gestellt, aber damit kannst du halt auch nicht 3-4 Monate durchhalten, ist unmöglich.
Ich weiß, da gibt es ja schon erste Künstlerfreunde von mir, die dann sagen so, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, ob ich mich beruflich neu orientiere, was natürlich furchtbar ist, wenn da jemand ist und der muss sich jetzt, ist vielleicht vorher ein erfolgreicher Sänger gewesen und plötzlich fragt man sich, was willst du denn da machen? Ist jetzt auch nicht so, dass der Markt jetzt gerade nach Arbeitskräften schreit.
Absolut. Und wir haben auch ein Digitalangebot. Da haben wir auch mit den Hansa Boys mal was zusammen im St. Pauli Theater gemacht und mit Rolf Clausen. Und wir wollen jetzt auch bald wieder in die Probenarbeit rein und gucken, dass wir so Stücke auf die Bühne kriegen. Werden wir definitiv, die mit Abstand zu spielen sind. Kleinere haben auch da schon eine Auswahl, aber ich möchte da nichts vorwegnehmen. Das ist Uli als künstlerischer Leiter sollte das verkünden. Bald macht er auch. Und da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das alles in den nächsten Jahr aufarbeiten, wenn die Distanzen fallen sollten, weil wir wollen diese Stücke alle auf der Bühne sehen noch. Ne? Wir haben noch eine in Planung, also diverse Vorstellungen von Cabaret, wir haben diese Monsieur Claude Produktion. Wir waren kurz davor, eine neue Variante der Drei-Groschen-Oper aufleben zu lassen. Und das ist alles zurzeit nicht umsetzbar, aber vielleicht probt man auch schon mal die eine oder andere Inszenierung in der Hoffnung, dass man sie bald aufführen kann, unter Corona-Distanz natürlich.
Was ist schwieriger, den Abstand einzuhalten auf der Bühne oder im Zuschauerraum?
Auf der Bühne. Also mit größeren Produktionen auf der Bühne, die davon leben, dass du irgendwas ausdrücken willst. Also ich meine, irgendwelche, also Tanz und Tanzszenen oder Streit oder eine Liebesszene, wie soll das mit großer Distanz? Also Streit geht da vielleicht noch eher. Das ist schwierig. Vor allen Dingen auch unsere Bühnenmaße, sowohl im Hansa als auch im St. Pauli, lassen das schwer zu. Ja, wenn du dann Ensemble hast mit 17 bis 20 Leuten, die spielen dann die Hälfte spielt in der Davidwache, die andere im Tivoli.
Das heißt, eigentlich geht es in Richtung Ein-Personen-Stücke jetzt? Erstmal?
Nein. Na, ich würde mal sagen 1-5. Ne?
Okay.
Also oder 2-5. Es gibt kleine Formate, gerade jetzt Minaresa und Florian Zeller sind zwei Autoren, die viel bei uns von Uli inszeniert wurden. Oder es gibt Stücke wie Love Letters, wo nun gelesen wird. Oder es gibt, wir hatten gerade sehr erfolgreich eine Serie von dem Stück Heiligabend mit Barbara Auer und Johann von Bülow. Das wird sicher nochmal auf den Spielplan kommen, 2-Personen-Stück. Da gibt es ein paar, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, auch wie die Schauspieler verfügbar sind, weil das Drehen geht wieder los und da muss auch eine Menge aufgeholt werden. Das beantwortet vielleicht auch ein bisschen deine Frage noch. Also es gibt jetzt viele, die jetzt wieder beim Film mehr zu tun haben, weil dann Stau entstanden ist in den letzten Monaten.
Und die müssen natürlich auch, denn sonst kommst du irgendwann in eine Phase, wo es keine neuen Filme mehr gibt. Ne? Also ist ja, das haben ja viele schon irgendwie, haben gesagt, das droht jetzt, dass wir einfach keine, dass wir dann irgendwann nochmal ein halbes Jahr Tatort-Wiederholung zeigen müssen, weil einfach nichts Neues gedreht wurde.
Es haben auch mehrere Schauspieler schon die Bereitschaft gezeigt und mit uns gesprochen, dass sie auch in Quarantäne gehen können zusammen, ja, oder dass sie geprüft werden oder dass wir bloß nicht diese Distanzregel auf der Bühne haben.
Ginge das denn? Also würde das, also in der Bundesliga gibt es ja auch keine Distanzregel auf dem Platz.
Eben, genau wie in der Bundesliga. Aber vielleicht nicht mit dem ganzen Ensemble, das wird schwierig, die möchten wir auch alle nicht wegsperren dann. Aber ich sag mal, in einer kleinen Besetzung 2 bis 4 Personen lässt sich das sicher machen, dass man so eine häusliche Quarantäne zusammen einhält. Ja.
Was macht es mit dir, wenn du dann so hörst, in so einer Krise sagen die Braun-Brüder, also pass mal auf, Leute, wir halten das mit dem Miniaturwunderland zur Erinnerung. Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit. Wir halten das noch ein halbes Jahr durch, dann wird es knapp für uns.
Also ich gehe mal davon aus, dass sie ihre Zahlen besser kennen als jeder andere, wenn dem so ist. Also dann tut mir das wahnsinnig leid. Und also auch eine Attraktion sollte man stützen um den Tourismus. Und das ist auch werbewirksam für Hamburg irgendwie aufrechtzuhalten. Aber für
euch stellt sich diese Frage nicht. Du sagst, wir kommen da durch so oder so.
Ja, ich glaube, dass wir mit dem St. Pauli-Theater mit Hilfe der Stadt und unserer Förderer durchkommen erstmal. Auch erstmal ist die Betonung. Und beim Hansa-Theater kann ich ja sagen, wir da das Geld, was wir die letztendlich noch haben oder die Rückstellung, die wir gemacht haben, wenn das aufgebraucht ist, weiß ich auch noch nicht so recht weiter. Ja, auch da werden wir genau das Gleiche erleben. Ist ja auch kein Unbekanntes, dass Hansa als Ausflugsort für Hamburger. Da stoßen wir auch irgendwann an unsere Grenzen.
Habt ihr für beide Theater jetzt Geld von der Stadt bekommen oder bekommt ihr Geld von der Stadt?
Nein, ganz klar. Es gibt Geld für subventionierte Theater oder Theater, die subventionierten Theater also ähneln. Und für ein Varieté-Theater oder Musical-Theater oder für Miniatur Wunderland gibt es bisher kein Geld.
Warum eigentlich nicht?
Ich sag mal, das ist eine gute Frage. Ja. Ja. Da wird es noch drum gehen. Ja.
Weil de facto ist es ja auch dort ein Berufsverbot. Ihr macht das ja nicht, weil ihr es, also natürlich, weil ihr es auch einseht, aber de facto ist es ein Berufsverbot. Und man kann ja auch sagen, Moment, wenn die NRW wieder spielen, wieso wir eigentlich nicht?
Also ich glaube auch, ein Gewinnausfall, das ist wohl nicht zu erwarten. Aber zumindest, dass man die Kostendeckung erreicht und nicht noch wahnsinnig Verluste in der Zeit fährt. Ja. Da läuft jetzt bei jedem Veranstalter, der ohne Subvention unterwegs ist, wahnsinnig viel aus an Defiziten.
Letzte Frage, was machst du eigentlich jetzt abends? Weil bisher weiß ich, was du abends gemacht hast. Man stellt sich, macht ja nichts mehr, gibt nichts mehr.
Ich verbringe viel mehr Zeit mit meiner Frau und meiner Familie, weil sie da ist, aber wir waren alle mal zusammen in Quarantäne. Sohn, Tochter, beide mit Freunden und meine Frau und ich. Da waren wir schon mal zu 8, ne?
Okay, cool.
Und das war auch wirklich echt nett. Also viel Zeit habe ich noch nie mit meinen Kindern verbracht. Und das Zweite, ich habe ein paar Abende mehr frei, völlig richtig, und treffe mich jetzt auch wieder mehr mit Freunden, was vorher nicht immer möglich war.
Ne? Du bist ja auch, ich glaube, du hast ja auch eine Wohnung auf einer bekannten deutschen Nordseeinsel, da durfst du auch nicht hin, ne? Wohnung ist, glaube ich, auch untertrieben, aber du hast eine Unterkunft dort. Warst du nicht da die Zeit, oder doch?
Heimlich. Na, ich in der Tat habe ich eine Unterkunft in List und ich hatte jetzt keine Idee, welche List ich anwende, um nach List zu kommen. nein, ich wusste das schon. Manche Hamburger haben sich ja, das wurde ja völlig pervers, irgendwie haben sich ja da letztendlich noch anstellen lassen und ihre Geschäftstreffen dahin verlegt. Und so. Das habe ich nicht gemacht. Das war auch nicht das richtige Zeichen. Ich war in der Zeit nicht da in der Verbotene und bin dann sofort, als die Grenzen geöffnet wurden, hingefahren.
Hat dich das geärgert, da wie Schleswig-Holstein insbesondere mit der Hamburger Zweitwohnungsbesitzer umgegangen ist, die ja sonst immer gern gesehen werden im Land?
Also ich fand das sehr merkwürdig, dass man die nicht reinlassen konnte. Vor allen Dingen hätte man die Distanzen trotzdem halten können. Und ich noch mehr ärgern tue ich mich, wenn die Wohnsitzsteuer nicht erstattet wird für die Monate. Dann muss ich mich wirklich wundern.
Ist das denn geplant? Also hast du da eine Aussicht drauf?
Glaube ich nicht, aber der Bescheid vom letzten Jahr ist noch nicht gekommen. Insofern besteht da noch Hoffnung. Aber das ist.
Sommerurlaub, bitte? Aber auch Sommerurlaub auf Sylt jetzt. Klar. Oder gibt's, oder kann man in der Phase jetzt keinen Urlaub machen? Doch. Oder gerade, ne?
Doch, das ist sehr angenehm. Gerade List, da verläuft sich das alles da oben. Alles wunderbar. Und die Restaurants, muss ich sagen, auf der Insel und auch viele hier in Hamburg haben sich ja bereits so eingestellt. Wenn es draußen ist, ist sowieso kein Problem. Und wenn draußen drin mehr Distanz ist, ist es zwar traurig, aber das geht doch alles. Also ich bin sowieso, ich gehe sehr gern essen und ich glaube, mein Ruf eilt mir da voraus. Ich trinke auch gern ein, ohne Frage. Und ich finde gerade auf so einer Nordseeinsel merkst du am wenigsten von Corona, wenn du nicht viel draußen aufhältst.
Die haben ja auch kaum Fälle gehabt. Ich glaube, dieser ganze Kreis Nordfriesland war dann irgendwie mit 60 oder 70 Fällen. Das war ja nichts.
Also wir kamen gerade, meine Frau und ich, aus Amerika am 13. März. War das der 13. März? Der Shutdown,
ja, 13. März, genau.
Und wir mussten über Miami ausreisen, weil Trump die Grenzen gerade schloss. Und das war ein Erlebnis für sich, da wie man da behandelt wurde bei der Visa-Kontrolle letztendlich oder beim das ist ja kein Transit in Amerika. Das möchte ich nicht so schnell wieder machen. Ist also ich werde nicht in die Ferne schweifen jetzt. Ich bleib in der Nähe. Müssen wir auch, weil wir hier wirklich ein aktives Krisenteam haben, was schnell reagieren muss, wenn wir wissen, was für Regeln es wieder gibt.
Thomas, ich danke dir, dass du Zeit hattest für das Gespräch und wünsche euch viel Glück und dass es ab September alles wieder so losgeht, wie wir das alle gewohnt sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Lars.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.